SRF 2 Kultur.
Passage mit der Featurezeit. Die Wienerin Ilse Helbig ist 80-jährig, als sie ihr erstes Buch schreibt, ihre Lebensgeschichte. Seither lotet sie unermüdlich die Möglichkeiten autobiografischen Schreibens aus und hat in 10 Jahren ein Werk von insgesamt 6 Büchern geschaffen. Und sie schreibt weiter, trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung und schwindender Sehkraft. Humorvoll, heiter und mit Leichtigkeit. Ilse Helbig ist Zeitzeugin einer längst untergegangenen Welt und aktuell auch eine Erforscherin des Alters, einem, wie sie selbst sagt, faszinierenden Zustand. Sarah Herwig hat mit der heute 91-Jährigen einen Spaziergang unternommen durch die Straßen Wiens und zu den Stationen ihres Lebens.
Also ich war als Mädchen total vogelfrei. Und darauf hat mein Vater gesagt, Einspruch, bevor ich die Firma von einer Frau vertreten lasse, soll sie lieber zugrunde gehen. Ja, dann bin ich aus der Ehe gehupft. Heute sage ich, ein im Ganzen sehr geglücktes Leben.
Schreiben, um das eigene Leben zu verstehen. Ein Spaziergang mit Ilse Helbig. Feature von Sarah Herwig.
Die Station zu mit der Straßenbahn, sondern gehen den Weg hinauf. Weil da sind, erstens ist das mein alter Schulweg und außerdem sind da ein paar Häuser, die ganz interessant sind, ein Park und so, und kommen von unten sozusagen zu meinem Elternhaus. 10 Minuten, für mich eine gewisse Leistung.
Ich habe mir jemanden vorgestellt mit müden Bewegungen. Sie ist groß, schlank, hat kurze graue Haare und bewegt sich mit einem tänzerischen Schalk.
Ich helfe Ihnen sonst.
Ja, das ist er. Danke. Jetzt brauche ich nur noch meine Tasche. Da ist der winzige Stein für meinen Vater da.
Können Sie mal vorlesen? Ah nee, es ist Entschuldigung. Ich lese mal. Hier befand sich inmitten der Hartl gründet das Wohnhaus von Dr. Fritz und Maria Hartl. Von 1921 bis 1993 galt das Rosenhaus mit seinen mehr als 70 Rosensorten als Döblinger Attraktion. Die 1895 gegründete Baufirma Wenzel Hartl war unter anderem maßgebend für die Entwicklung des Fertigteilbaus in Österreich. Das ist aber schön.
Ja. Ja.
Ilse Helbig hat sich bei mir untergehakt. Wir blicken auf eine McDonald's-Filiale, wo einst ihr Elternhaus stand. Die Rosen sind verschwunden, das einstige Firmengelände überbaut.
Hinten war den Zimmerern zugehörig eine Säge, auf der Seite war die Gatterhalle, wo die großen Gatter gestanden sind, die also das Rundholz geschnitten haben, die haben einen fürchterlichen Lärm gemacht. Von Lärmschutz war damals ja keine Rede, die Kreissägen. Und da war auch die Schmiede, die Schlosserei und das Magazin. Die waren alle mit ein paar Männern besetzt und waren sozusagen ein Betrieb im Betrieb.
Am liebsten hält sich das Mädchen in der Möbeltischlerei auf, wo es nach dem Lärm von Gattern und Kreissägen plötzlich sehr still ist und das Geräusch von Hobeln und Schleifen wie ein sanfter Schleier über den Männern liegt. Es riecht nach Leim. Nebenan in der Leimküche, wo der Klebstoff in Töpfen brodelt, stinkt es überstark und ekelerregend.
Die andere Tischlerei war die also Bautischlerei mit Fenstern und Türen und so. Die war weniger, also die war schon ein bisschen auf Serie eingestellt. Das hat uns nicht so interessiert. Und dann ist man weitergegangen, dann ist man gekommen zum Wagner. Und dann hinten waren Lagerhallen, dann irgendwas, wo schon die Autos gestanden sind und die Wegen abgestellt wurden. Eine große Kalkgrube, wo man nicht hineinfallen durfte, da war der ungelöschte Kalk drinnen. Dann waren sehr große Wiesenflächen, wo ich meine Karnickel geweidet habe. Und nach der anderen Seite ist man gekommen, von hinten sozusagen über einige Holzstoßplätze mit sehr, sehr schönen, riesengroßen Nussbäumen, die wunderschön waren, in unseren Garten und in unsere Villa.
Da sie aus der Elternwelt ausgeschlossen ist, ist es doppelt gut, dass sie den Stall hat. Irgendwann, früh schon, hat sie damit begonnen, abends in den großen Stall zu schleichen. Die Pferde haben ihren Hafer bekommen, die 5 Kutscher sind nach Hause gegangen. Nach Hause? Kutscher haben keine Familie, keine Kinder, keine Frau. Jedenfalls reden sie nie von ihnen, wie die Tischler und Hilfsarbeiter das tun. Im Stall schwingt sie sich auf die Fensterbrüstung über der Haferkiste. Das ist ihr Platz hier. Durch die staubigen Fenster fällt das Abendlicht schräg herein. Die breiten braunen Kruppen glänzen, die Pferde kauen an ihrem Hafer. Nur manchmal hebt eines den Kopf aus dem Trog und schaut sich nach ihr um. Die Pferde kennen sie. Es ist sehr still im Stall. Man hört nur das Kauen der Pferde und das Summen der Fliegen. Und manchmal klirrt eine Kette, wenn ein Tier mit jäher Kopfbewegung eine lästige Fliege verscheucht. Sie sitzt da und ist zufrieden. Sie ist allein und auch wieder nicht allein. Nichts gibt es, über das sie jetzt nachdenken müsste. Nichts, was sie kränkt oder freut.
Das Wegerl gibt es doch. Die Häuser auf der anderen Seite gibt es noch, aber da ist alles ganz anders.
Aufwachsen in einer wohlhabenden Familie im Wien der 20er und 30er Jahre. Ilse Helbigs Spielkameraden, der Bruder und ein Cousin. Fremde, längst vergangene Schauplätze habe ich in ihren Büchern lesend bereist. Was ich jetzt sehe, will nicht übereinander passen mit den Bildern, die ich im Kopf habe.
Es hat gegeben Rollwagen zum Lastentransportieren und die haben wir als Kinder benutzt. Das war unsere Fahrzeuge, das war hochgefährlich. Und haben Eisenräder gehabt, also wenn man da hineingekommen wäre. Ich bin einmal nicht aufgesprungen rechtzeitig und mitgeschliffen worden, weil wir hinuntergedonnert sind. Und nachher waren meine Schuhe sohlenlos, weil ich bremsen wollte.
Also Sie waren schon ein bisschen Wildfang, oder?
Nein, schon. Ich habe ziemlich lange, jetzt ist es Gott sei Dank vergangen, ich habe so viele Narben im Körper gehabt, wo ich irgendwo mir eine Klampfe, dass ich so einen Bau eingeschlagen habe oder wo runtergefallen bin. Ich finde, meine Jugend war zweigeteilt. Also wahrscheinlich wie viele in dieser Schicht vor allem. Es war also einerseits wirklich paradiesisch von den Umständen her. Und es war auch dieses Herrliche, dass sich niemand um einen gekümmert hat. Also auch die Buben waren doch verhältnismäßig, wenn sie am Holzplatz waren, haben wirklich wüste Sachen aufgeführt. Also wir haben nur Acht geben müssen, dass uns der Vater nicht sieht. Ja, also das schon. Aber daneben war halt diese wirklich völlige Einsamkeit und das Alleingelassensein, das also wirklich absurde Ausmaße bei mir angenommen hat. Einerseits jenseits des allgemeinen Interesses, nur so eine freundliche Sympathie, was machst du jetzt, so ungefähr. Und umgekehrt doch schon sehr vernachlässigt. Also ich habe das später oft gemerkt, zum Beispiel bei Entscheidungen, was ich studiere oder so. Das war überhaupt darüber ist gar nicht geredet worden, aber ich war ja aus einer Akademikerfamilie, ja. Mach, was du glaubst, du wirst schon das Richtige machen. Ja.
Später, wenn die drei Heranwachsenden in den Sommerferien im Betrieb mitarbeiten dürfen, den ganzen Tag lang Holzstöße umschichten oder die Rosenstäbe und Obstbaumspitzen nach Länge und Stärke einordnen oder mit der Zange Nägel aus den hölzernen Betonschalungen ziehen, bekommen die beiden genau wie die anderen Arbeiter am Samstagmittag ein Lohnsackerl ausgehändigt, in dem sie einige Schillinge finden. Sie selbst aber bekommt keins, weil sie ein Mädchen ist und der Holzplatz den Männern gehört.
Ich habe keinen Groschen gekriegt, weil ich ein Mädel war. Ja. Also das hat mich zum Beispiel wirklich getroffen. Also da ist schon so etwas, also eine gewisse Anlage, sich nach der Seite zu wehren, ist schon von damals geblieben. Also es den, auch denen zu zeigen oder so. Also ich habe inzwischen festgestellt, dass das auch generationenbedingt ist, weil sichtlich Seidenpapier nicht mehr so verbreitet ist. Das ist früher auf den Toiletttischen der Damen gelegen, was sie gebraucht haben. Und Kammblasen hat drin bestanden, das muss man meine Mutter gezeigt haben, die sonst nicht sehr verspielt war, dass man einen normalen Kamm, einen Frisierkamm nimmt, das, also dieses dünne Seidenpapier, einfach befeuchtet, also man spuckt drauf. Und das spannt man dann über den Kamm. Und wenn man jetzt drauf bläst, bekommt das einen schwingenden Nachklang und klingt sehr verfremdet, als ob es nicht aus einem selber käme, also die erzeugten Töne. Also damals muss das einfach ein verbreitetes Spiel gewesen sein. Also was man gemacht hat, weil in dieser Zeit sehr viel fader war als nachher anscheinend. Das heißt, es hat ja keinen Computer und kein Radio und nichts gegeben, kein Fernsehen. Ja. Also man hat lange Zeitläufe gehabt, wo man in die Luft geschaut hat oder irgendwas selber halt erfunden hat. Ja. Und oft waren das furchtbar eintönige Spiele. Aber es hat die Zeit strukturiert oder es ist halt ein bisschen was geschehen. Ja. So, es hat sich etwas um einen Millimeter gehoben an der Nullgrenze des Faulseins und Nichtstuns. So war das.
Vieles von dem, was sie erzählt, kenne ich, habe ich bei ihr schon gelesen. Wiederholungen mit Variationen. Manchmal spricht sie, als kenne sie ganze Passagen ihrer Bücher auswendig. Was ist zuerst da? Huhn oder Ei? Die Erinnerung oder die aufgeschriebene Erinnerung? Formt das Aufschreiben der Erinnerung die Erinnerung selbst? So wie ein altes Foto die Erinnerung umformt, neu festschreibt?
Das ist die Vororte-Linie. Die verbindet sozusagen in einem äußeren Gürtel die Wiener Vororte. Die geht bis Meidling und Hütteldorf, also von hier in den äußersten Westen. Gehen wir durch den Park und auf der Straße.
Durch den Park, ja.
Mit einem Trupp Mädchen, die sie alle gestern noch nicht kannte, zieht sie durch Menschenmassen stadtwärts. Die große vorne trägt eine Hakenkreuzfahne an einer Art Besenstiel. Solche Fahnen überall. Sie hängen aus den offenen Fenstern, wo sich jubelnde, winkende Menschen drängen. Irgendwo trommeln. Alle singen, nein, brüllen die verbotenen Lieder. Sie singt mit, sie hat sie ja von der Mitzi gelernt. Plötzlich Protestschreie aus der Menge und schon wieder verstummt. Es ist wie ein Rausch, von dem man, solange er einen in seinen Armen hält, glaubt, jetzt werde es ewig so bleiben. Etwas Herrliches, noch Unbekanntes ist über sie alle hereingebrochen. Sie alle sind glücklich und wissen nicht warum. Sie ist in ein anderes Leben gefallen. Es wird eng in der Menschenwolke. Auf einmal ist in der Fortbewegung etwas wie ein hemmender Strudel, als dränge eine Gegenkraft an. Dann löst sie sich, singend zieht ihr Trupp weiter, den Trommeln nach. Nicht viel später, als der Rausch so plötzlich vorbei ist, wie er sie und die meisten befallen hat, wird das Erwachen kommen, das Sehen und das Nachfragen.
Ich habe es zunächst wahrgenommen, nur mit den Augen unseres Mädchens, das damalige, wir sagen Dienstmädchen, hat man gesagt, die also eine, das war an sich eine Winzerstochter, also aus sehr katholisch-bürgerlichen, kleinbürgerlichen Milieu, sehr, sehr konservativ von der Herkunft, die war eine glühende Nationalsozialistin.
Die Mitzi bringt ihnen auch ihre Nazi-Lieder bei. Die singen die Kinder mit ihr aus vollem Hals, wenn die Eltern ausgegangen sind. Sollen es die Leute draußen nur hören und die Polizei rufen?
Ich war einfach begeistert von ihrer Begeisterung. Und natürlich hat uns Kindern dieses Räuber- und Gendarmspiel gefallen, ja, dass man also Flugblätter austragt und Fahnen schmuggelt. Also das war alles streng verboten. Und dass man sozusagen ein Geheimnis vor der Welt und vor den Eltern hat, ja, also das war unsere Abenteuerwelt sozusagen. Das ist der berühmte Strauß-Langer-Park. Und in diesem Park bin ich mit der Hohen Führerin vom Bund Deutscher Mädchen stundenlang im Herbst 8, nein, es war Frühling 38, weil der Flieder geblüht hat, also im Kreis immer herummarschiert, weil ich habe ja den Gehorsam verweigert und mitgeteilt, dass die Hitler-Sachen blöd sind. Und darauf wurde ich also bestellt, wir sind da immer im Kreis gegangen. Und ich habe ihr erklärt, wie blöd der Nationalsozialismus ist. Da sind dann so die Zeitschriften gekommen, das Schwarze Korps, das war vom SS. Und das waren unerhörte Hetzblätter mit fürchterlichen Karikaturen. Und das war mir widerlich. Das war auch ein sehr negatives Erlebnis, wo man auch gesagt hat, so sind die auch. Ja? Und ich habe den meinen Kampf schon zu lesen versucht. Und ohne großen Eindruck. Und dann, ich habe eine Deutschlehrerin gehabt, mit der auch eine Freundin und ich persönlich ein bisschen besser war. Und die hat nur einmal auch, wer zu sich, aber auch zu uns, ich weiß nicht, für wen es bestimmt war, gesagt, eigentlich müsste man jetzt lesen, was die eigentlich als Programm verbreiten. Das habe ich gehört. Ich war damals so scheinintellektuell, wie mal mit 15, 16 ist, bin ich nach Hause und habe mir den Mythos des 20. Jahrhunderts, das war vom Rosenberg, das war sozusagen das ideologische Standardbuch, vorgenommen und habe nach ungefähr 50 gesagt, das ist ja so blöd und so, also falsch, ja. Und dass ich mir gedacht habe, da stimmt was nicht. Ja. Und sie hat sich das alles sehr verwirrt angehört. Sie war eine Arbeitertochter. Und dann hat sie gesagt, du weißt eh, dass ich dich jetzt in ein Jugendstraflager schicken könnte. Ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, aber du bist so verrückt. Ich gebe dir ein Jahr Bedenkzeit, wo du darüber nachdenken musst und deine Meinung vielleicht ändern wirst. Dann sehen wir uns wieder. Inzwischen bist du nicht würdig, am Bund Deutscher Mädchen mitzuarbeiten. Das war herrlich. Das habe ich meinen Eltern vorsichtshalber vorher nicht erzählt.
Und wie ist es ausgegangen?
Gut, ich war nie mehr beim BDM. Nie mehr also in einem Heimabend. Und das ist jetzt schon die Ecke. Das ist die Sieberinger-Grinzinger Kreuzung. Und das ist jetzt das Haus schon.
Das Haus ihrer Großeltern. Es hat den Krieg überlebt. Ein eingeschossiges, breites Gebäude mit verschnörkeltem Stuck. Gelb die Fassade, grün die Fensterläden. Statt einer herrschaftlichen Eingangstür automatische Glasschiebetüren. Darüber das Logo der Supermarktkette Spar.
Das Haus war... hat eine riesige Hall gehabt. Sie werden es nicht glauben, wenn Sie es von innen sehen. Da war ich jeden Donnerstag zu einem Familiennachtmahl, das gefürchtet war, weil es so fad war. Also mit drei Onkeln, Großeltern.
Alle, die zu dieser Familie gehören, machen sich an jedem Donnerstagabend auf zum Familienessen. Sitzen um den langen, weißgedeckten Tisch, Der Großvater im einzigen Lehnstuhl hat den Vorsitz. Sie essen sich durch die bürgerlichen Gänge. Suppe, Fleisch mit Beilagen, eine üppige Cremetorte, dann Obst und Nüsse. Die Männer sprechen zuerst über das Geschäft, später ausführlich über die Jagd. Die Frauen sitzen stumm und verstockt dazwischen. Die drei Kinder haben ihren Platz am unteren Tischende, um den jüngsten noch unverheirateten Onkel, der bald tot sein wird. Sie müssen still sein.
Also in dieses Geschäft bin ich im Anfang. Das geht auch nicht ganz freiwillig hinein. Das war sozusagen jetzt, da war der Salon, wo bei mir die Möbel noch stehen im Wohnzimmer. Und da hinüber war das Speisezimmer, das war sehr groß, das war ungefähr diese Größe. Und dadurch ist man gegangen. Das ist jetzt tiefer, als es bei uns war. Da war jetzt die Hall, die war sehr groß, eine Halle, ein bisschen im englischen Stil. Sie werden dann Fotos sehen mit einem Aufgang, einem offenen ersten Stock, einem großen Kamin. Und wie überall riesigen Lustern, die praktisch zimmergroß waren. Hier war ein Gang, hier war noch zum Hof hin eine kleine Sitzveranda. Hier war ein herrliches Bad, ganz mit einer Marmorbadewanne, wo man in vier Stufen in die versenkte Wanne gestiegen ist. Die Wanne war so riesengroß, dass ich als Kind dort drei Tempo machen konnte, also Schwimmbewegungen. Das ist, wo der Brotstand ist, und von da ist man jetzt gegangen. Da war es das Schlafzimmer, wo mein Großvater gestorben ist. Das war ein da.
Man weiß ja nie, was ohne wann und warum und schon gar nicht wozu jäh aus Erinnerungsfluten hochtaucht. Jedenfalls fährt der alten Frau plötzlich die schwarze Bartbinde ihres Großvaters ein. Sie war damals ein sehr kleines Mädchen, wahrscheinlich noch nicht einmal ein Schulkind, als sie bei den Großeltern übernachten durfte und so die Morgenrituale des Hauses miterlebte, die so ganz anders waren als bei ihnen daheim. Der Großvater war noch im Bademantel und Pantoffeln, da war der Friseur gekommen. Wie an jedem Tag, sagte die Großmutter. Im Badezimmer durfte sie zusehen. Den Herrn Quintus kannte sie gut, er hatte ja sein Geschäft auf der anderen Straßenseite, und er war mit seinem zurückgekämmten, glänzend schwarzen Haar, dem kleinen Bärtchen, das die Mutter Manjou nannte, und seinem aalglatten Redefluss genauso, wie ein Friseur zu sein hatte. Aber das begreift sie erst später. Jetzt beim Großvater durfte der Herr Quintus aber nichts reden. Er durfte nur die mageren weißen Haare waschen, trocknen, kämmen und pomadisieren. Dann kam der Bart an die Reihe. Der Schnurrbart wurde gebürstet und frisiert mit einem feinen Kämmchen und Bürstchen, die überstehenden Barthaare mit einem Scherchen gestutzt. Aufmerksam beobachtete der Großvater all diese Vorgänge. Und jetzt kam der Augenblick, auf den das Kind gewartet und den es gefürchtet hatte. Der Herr Quintus, der die ganze Zeit über geschwiegen hatte, griff nach einer schwarzen Stoffbinde und befestigte sie unter der Knubbelnase des Großvaters. Der sah jetzt ganz fremd aus. Jetzt hatte der Großvater etwas von einem bedrohlichen Riesen, der sich das Maul hatte verbinden lassen, um seine Menschenfressergelüste im Zaum zu halten.
Und jeden Abend haben er und die Großmutter eine Lesestunde gehabt. Es wurde sehr zeitlich gegessen. Dann haben sie so eine Art Leseerker gehabt. Da sind sie sich gegenüber gesessen, auf hoch, sehr unsitzbaren Sesseln, so ganz kleinen und steifen Holzstühlen, und haben miteinander, jeder für sich, ein Buch gelesen. Ja?
Bei der Großmutter ist es ein gängiger Roman vom Ganghofer etwa, oder von einem norddeutschen Schriftsteller, der Gustav Frenzen heißt. Beim Großvater kann es vielerlei sein, das hat sie bald herausgefunden, einmal etwas Langweiliges mit vielen Jahreszahlen oder ein Reisebericht aus Afrika mit schwarz-weißen, detailgenauen Bildern und ein anderes Mal der Tarzan. Sie liegt auf dem Speisezimmerteppich, spielt mit alten Ansichtskarten, die die Großeltern aufgehoben haben, und sieht den beiden Alten beim Lesen zu.
Mein Großvater hat alles gelesen, was er gefunden hat. Das war für mich sehr gut, weil es hat einen großen Bücherschrank gegeben, wo alles quer, also es war alphabetisch geordnet, aber überhaupt nicht nach irgendwelchen anderen Gesichtspunkten. Und da ist gestanden der Ganghofer hinterm Dostojewski, so ungefähr. Ja. Und der Datsun war dort und alle Karl Mays, die gut für die Geografie waren. Und ich habe mich genau wie mein Großvater so quer durchgelesen. Ich bin von vorgekommen aus dem Luftschutzkeller nach einer wilden Bombenattacke, die war am Tag, und biege um die Ecke und unser Haus ist so kein Haus mehr, sondern so quer durchrasiert. Ja, der erste Stock war weg, aber oben hängt der Dachkeller, der Dachboden war zum ausgebaut als Stauraum ein Stück. Der hängt noch so in der Luft, ja, so ganz wie eine absurde Konstruktion und schwankt so ein bisschen, ja, weil er nur mehr an zwei Balken gehängt ist. Und unsere Vorhänge sind alle rundherum auf den Alleebäumen malerisch verteilt. Ja. Sie hat der Luftdruck halt hinausgeblasen. Ja. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, ja, also... Das war kein schönes Bild, das war kein schreckliches Bild, das war das pure Faktum, wie man es noch nie gesehen hat. Es ist, glaube ich, dieser Moment, das im Handumdrehen, ja? Die Welt verwandelt sich so. Also ihre bekannte Welt ist entweder durch diesen Außeneinfluss, das kann aber, glaube ich, auch von innen sein, anders. Und diesen Eindruck kriegen sie nie mehr los, dass die Welt verwandlungsfähig ist, und dass diese Verwandlung sehr schrecklich sein kann.
Es ist eine Stelle im Meer, da ist eine große, reiche und schöne Stadt versunken, die hieß Vineta. Sie war in ihrer Zeit eine der größten Städte Europas. Überaus großer Reichtum herrschte allda. Endlich aber zerstörte bürgerliche Uneinigkeit die Stadt, welche an Pracht und Glanz und der Lage nach das Venedig des Nordens war. Das Meer erhob sich und die Stadt versank. Bei Meeresstille sehen die Schiffer tief unten im Grunde noch die Gassen und Häuser der Stadt in schönster Ordnung. Bei recht stiller See hört man noch über Vineta die Glocken aus der Meerestiefe heraufklingen mit einem trauervoll summenden Ton.
Langes Sprechen ermüdet sie. Ihre Gesichtszüge verlieren dann den Halt. Die Augen beginnen zu tränen. Ilse Helbig ist 22, als der Krieg aus ist. In einem Gemüsekeller erlebt sie über ihrem Kopf, wie die Russen Schlacht um Schlacht Bodengut machen. Wie viele andere Frauen wird auch sie Opfer sexueller Gewalt durch die Besatzer. Nicht über alles spricht sie. Über manches schreibt sie nur, über anderes nicht einmal das.
Man hat keine Kraft für Gefühle gehabt und auch keine Zeit. Man hat ja wirklich viel gearbeitet, einfach mit den Händen. Ja? Also ich meine, ja, also wir haben im Garten, der Garten war ja erhalten, komischerweise haben die Leute nichts besetzt. Haben mein Vater und ich, also ich mehr, weil er war ja auch im Betrieb in der Firma, angelegt. Also wir haben eine Gemüseplantage gemacht, also nach einer Broschüre. Ich habe das nicht gekonnt, ja, es ist alles gewachsen, aber sehr interessant. Und ja, also man hat geschaut, dass man irgendwas kriegt, das Es waren ungeheure Fußwege. Ich habe dann die Dissertation geschrieben und bin jeden Tag auf die Nationalbibliothek. Da ist mal eine Dreiviertelstunde bin ich gegangen. Ich bin aber sehr schnell gegangen.
Es ist jedoch schön, im hohen Lesesaal der Nationalbibliothek geborgen zu sitzen, wo jeder Leser in den weit auseinandergezogenen Reihen über sein eigenes Areal verfügt und die imaginären Grenzen auf der blankpolierten Tischplatte streng beobachtet werden. Zu Mittag geht sie auf den Josefsplatz, dessen Denkmal noch immer zum Schutz vor Bomben eingerüstet ist. Sie hockt davor und isst ihre mitgebrachte Mahlzeit. Zwetschgen und Birnen aus dem Garten, die sie manchmal mit anderen teilt, dazu ein dick beschmiertes Brot, dessen Aufstrich als Rezeptneuheit gerade in Wien die Runde macht. Gekochte und passierte Kartoffeln, die mit Paprikapulver und Wasser angerührt worden sind. Im Winter 1945-46 muss sie zum Mittag in der kalten Vorhalle bleiben. Jetzt hat sie gebratene, gesalzene Kartoffelscheiben mit, von denen sie keine einzige abgibt. Sehr kalt ist es auch im Lesesaal, in dem die zerborstenen Fenster noch immer mit Brettern verschlagen sind. Zur Arbeit im Lesesaal trägt sie eine Wollmütze, Skihose, Skischuhe und Fäustlinge, die das Schreiben mühsam machen.
Meine Mutter ist zum Bruder ins Spital, das war auf der anderen Seite von Wien. Die war, da sind teilweise schon gegangen, Straßenbahnen stückelweise. Ja, die war 1,5 Stunden für eine Strecke unterwegs, das war Tagesprogramm, ja, weil die so jung, sie war jung, aber halt auch nicht so stark. Ja. Also es waren ganz erstaunliche Zeiten. Ich war ja doch ganz gut ausgebildet, ich habe ein Doktorat gehabt und habe dann eine fertige Verlagskaufmann-Ausbildung gehabt und habe auch in einem Verlag gearbeitet, in der Herstellung, in einem wissenschaftlichen. Das heißt, ich habe eine ganz gute Stelle mit Aufstiegschancen gehabt. Ich habe meinen Mann geheiratet, der aus dem Krieg gekommen ist und sozusagen Konsul, was war er damals? Konzipient, das heißt ein Rechtsanwaltsanwärter mit gar keinen Recht und einem winzigen Gehalt. Das ist ungefähr wie ein Prekariat heute. Ich habe ihn geheiratet und habe meine Stelle aufgegeben, weil sich das so gehört. Ja, ich habe gar nicht nachgedacht. Und ich war nicht die Einzige. Also ich kenne sehr viele Frauen mit wirklichen akademischen Meriten, ja, die also im Zuge der Ehe alles liegen und stehen lassen haben und dann auch die Aufgaben einer Ehefrau, die natürlich in diesen Rängen dann schon ausgeprägter sind, als wenn man nur Kinder und Haushalt hat, halt auf sich genommen hat.
Was für Aufgaben?
Pflichten, ja, also wo man angerufen wird und die Sekretärin sagt, sie haben am Dienstag haben sie ein Nachtmahl bei mir zu Hause, da kommen der und der, der ist so und so alt, der ist sozusagen Number One und dann kommt der, der spricht nur Englisch. Ich bin mindestens 4-5 Mal in der Woche nicht zu Hause gewesen oder zu Hause mit Gästen. Ja?
Der Faden reißt ab. Im Schnelldurchlauf liegen wir jetzt einige Jahrzehnte zurück. 5 Kinder kommen zur Welt. Sie beginnt, feuilletonistische Artikel für Zeitungen zu schreiben, Radiosendungen für den ORF zu konzipieren. Die Dichte ihrer Erzählung ist ganz verschieden, schreibt sie einmal selbst.
Mein erstes Buch, die Schwalbenschrift, ist einfach der Versuch, das eigene Leben zu verstehen. Ich habe sehr lange so gesammelt oder eben gestaut, kann man auch sagen. Meine Kinder haben nichts gewusst von meiner Vergangenheit, überhaupt nichts, also Krieg auch nicht, außer dass ich den Krieg erlebt habe, aus. Bis ich das Buch die Schwalbenschrift geschrieben habe und ich habe an meinem 80. Geburtstag, da war die Schwalbenschrift schon fertig, aber noch nicht im Handel, haben wir Geburtstag von mir gefeiert in Schönberg und ich habe wirklich mit klopfendem Herzen jedem Kind ein Buch gegeben. Und da habe ich gedacht, na servus, ja. Also jetzt werden sie schauen. Und erstaunlicherweise geht das Schweigen weiter. meine Kinder mich nie direkt darauf angesprochen, außer meine jüngste Tochter, mit der ich sozusagen eine verhältnismäßig offenere Redebeziehung habe. Aber es ist eindeutig, dass sie es kapieren. Also einfach in der Auswirkung. Man muss nicht immer reden, glaube ich. Ja. Ich hätte sie vor 30 Jahren überhaupt nicht geschrieben. Nein, auch nicht in der dritten Person, so müsste ich sagen. Ja, also selbst das wäre mir noch zu nahe gewesen. Weil ich gebe ja was her, wenn ich schreibe. Ich zeige es ja, ich zeige mich. Ja?
Nicht sie spricht über sich. Ganz selten steht da ein Ich.
Das ist einerseits von außen gesehen, oberflächlich gesehen, ist das eine Schutzmaßnahme. Das ist noch gegenüber den beobachtenden Augen, die auf mich gerichtet sind, noch ein weiterer Schleier. Ja, also ich lasse mich als Person nicht so leicht angreifen, also mir nahe kommen dadurch. Das ist das eine. Aber wenn ich mich jetzt so sehe als handelnde Gestalt, ja, als die also da herummarschiert und so, habe ich zu meiner Vergangenheit den Eindruck, wie wenn ich ein Theater anschauen würde. Ja, also ich da auf die Bühne, da agiert jemand. Also das ist mein Eindruck und das Erstaunliche ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich langsam schreibe.
Diese merkwürdige Augenerkrankung, die Makuladegeneration heißt. Im Gesichtsfeld sind gewisse Objekte für mich unsichtbar, obwohl ich ja weiß, dass sie in der Realität vorhanden sind. Wenn ich meinen Sehausschnitt um einiges verschiebe, tauchen die verlorenen Dinge wieder auf. Dafür sind mir jetzt andere unsichtbar geworden. Und nie habe ich das ganze Bild.
Also ich arbeite sehr viel im Nichtarbeiten, also im Spazierengehen, im Geschirrwaschen oder im Bett liegen. Also passiert das meiste, also in einer halbbewussten Schicht. Ich komme dann schon so weit, dass ich wieder an einen bestimmten Satz, wo ich gar nicht wusste, dass ich bei dem jetzt bin, und dann halt irgendwas so fest habe, dass ich es niederschreibe gleich.
Die Texte werden, wie sie nach einer langen Embryonalphase nach und nach hervordrängen, in Blockschrift festgehalten. Das ist die Schriftart, die die einfühlsame Schreiberin am leichtesten entziffern kann. Die groß und fett ausgedruckten Computerseiten kommen zu mir zurück. Wenn ich mir mit Brille und elektrischer Lupe unter einer zusätzlichen Leselampe große Mühe gebe, ist es mir möglich, hier und da einzelne Wörter darin zu entziffern oder aus Silbenfetzen zu erraten.
Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich also Tag und Nacht über einem Manuskript sitze. Ich habe auch keine festen Arbeitszeiten. Also wenn ich, sagen wir, ein Buch konzipiere oder wenn ich am Text erst schreibe, schreibe ich am Tag oder in der Nacht, wie es halt ist, wenn ich aufwache in der Nacht und stehe ich seufzend auf und schreibe das halt, weil ich weiß, es lässt mir dann keine Ruhe, ich kann eh nicht schlafen, weil ich Angst habe, ich vergesse es wieder.
Aber dann kommt der Vorleser, ein freundlicher älterer Mann, noch lange kein Alter, der mir nun langsam Satz für Satz vorliest, was ich neulich geschrieben habe und nun manchmal erstaunt als mein eigenes wiedererkenne. Dem Vorleser folgend kann ich nun korrigieren, hier ein gemeintes verdeutlichen, dort eine unnötige Ausschmückung streichen.
Und trotzdem geht was weiter. Das ist mir rein arbeitsökonomisch nicht ganz klar. Und hier in diesem Haus, das Sie jetzt sehen, das da am Abhang steht, habe ich gewohnt, wie ich von meinem Familienhaus geflüchtet oder ausgezogen bin. Ja, das bin ich noch ziemlich spät, aber meine Jüngste, gerade in der 7. Klasse, also ein Jahr vor der Matura, Und ich habe mir vorgenommen, ich halte noch durch, bis sie die Matura hat, weil dann, dann zieht sie eh vielleicht aus oder so. Und dann hat sie mir gesagt, ich darf gehen jetzt, also aus heiterem Himmel. Ich habe gesagt, Mutti, du kannst jetzt gehen. Und das war, dann habe ich erst kapiert, dass andere Leute auch merken, dass ich mich da irgendwie etwas plage in der Situation. Ja, und dann bin ich aus der Ehe gehupft.
Wie alt waren Sie da?
63, 64, ja.
Freunden hatte sie am Vorabend beiläufig erzählt, dass sie von daheim ausziehen müsse. Die Freunde hatten sie nicht weiter bedrängt, aber schon am nächsten Morgen rief der Mann sie an und stellte ihr eine kleine Wohnung für die nächsten Monate zur Verfügung. Die Garçonniere ist ganz leer, aber in der Küchenecke findet sie einen Herd und ein Spülbecken und es gibt ein Badezimmer.
Da habe ich mich nicht auf dem Balkon getraut, solange ich dort gewohnt habe, weil ich damals so durcheinander war, dass ich immer Angst gehabt habe, wenn ich draußen stehe, hupfe ich hinunter. Also die Balkonaussicht habe ich nie genossen.
Die erste Nacht schläft sie auf dem Teppichboden und deckt sich mit ihrem Mantel zu. Nachher holt sie sich untertags, wenn ihr Mann nicht da ist, Bettzeug und Kleidungsstücke aus dem Familienhaus. Dann einige wichtige Bücher.
Aber ich habe da nicht lange am Boden geschlafen, das habe ich nämlich am Anfang, sondern habe IKEA-Möbel mir gekauft und habe das Zimmer herrlich gefunden. Ich habe gefunden, wenn ich mich schon trenne, kann ich auch keine Alimente nehmen und habe es auf alles verzichtet, was saudumm war, aber das habe ich halt. Und ja, und es war ein Anfang auf Null und eigentlich auch für mich auf Null, weil ich ziemlich zerstört, also persönlich, also so ungefähr mit allem Schluss und nichts Neues in sich zunächst.
Aber die Erzählung muss weitergehen. Noch sind wir nicht in der Gegenwart angelangt. Es fehlt noch ein Vierteljahrhundert.
Dass ich hauslos war, war nicht so schlimm, aber ich habe kein Stück Garten gehabt, keinen Baum und keine Erde. Das war ein ganz erstaunlich, es war ein Waisengefühl, ja? Arme Waise. Und dann bin ich damals so ziemlich unruhig mit dem Auto. Die Kinder waren schon alle, also im Studium oder und teilweise gar nicht mehr in Wien, herumgesaust und bin einmal über die Donau gefahren am Abend. Ich bin auf dem einen Ufer hinauf und habe mit der Fähre ans andere Ufer hinüber. Und drüben ist ein Ort gelegen, der heißt Weißenkirchen, ein schöner Ort, mit einer gotischen Wehrkirche an der Donau ganz. Und ich bin so in der Mitte der Donau, schaue ich auf Weißenkirchen im Abendsonnenschein. Das ist geradezu kitschig, das Bild. Und auf einmal denken wir, na, ich kaufe mir was, ich habe geerbt, ich kaufe mir was.
Das Gespräch mit dem Makler enttäuscht sie. In der Wachau könne sie gewiss nichts Passendes finden. Außerdem sei die Gegend feucht, für Zugezogene ungesund. Ob sie es nicht in den Nebentälern versuchen wolle. Dort ließe sich leichter ein geeignetes Objekt finden und die Preise dort entsprächen wohl eher ihren Möglichkeiten. Zögernd willigte sie ein. Der Wunsch, der ihr als Eingebung vom Himmel gefallen war, hatte sich jetzt ins Dämmerige zurückgezogen. Trotzdem fuhr sie gehorsam zum vorgeschlagenen Treffen in einen Ort, dessen Name ihr nichts sagte.
Dieser Herr kam angeeilt und hat mir als erstes ein vollkommen zerlempertes, also ganz im Verfall begriffenes, scheußliches Haus gezeigt. Und das hat ein wunderschönes Tor gehabt, ein altes Holztor. Und dann war eine überdachte Einfahrt, eine gewölbte. Und auf dem anderen Eck sozusagen war ein sehr liebes kleines Haus, also wie ein Kutscherhaus oder ein Austragshäusl. und ein großer Garten, der bis zu meiner Brust mit Brombeeren und Brennnesseln und allen fürchterlichen Gewächsen, also zugewuchert war. Also es war wirklich verwundet, das Haus.
In den geschäftigen Tagen danach bleibt ihr zum Fürchten keine Zeit. Je weiter der Innenausbau fortschreitet, umso mehr Entscheidungen sind zu treffen. Jedoch in jeder Nacht wacht sie 2-3 Mal mit wildem Herzklopfen auf. Dann sitzt sie aufrecht im Gasthausbett und grübelt. Alt ist sie, allein, kränklich dazu. Was wird, wenn morgen ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall all ihre Pläne abschneidet? Panisch beginnt sie nach Auswegen zu suchen. Vielleicht ist es am besten, am sichersten, wenn sie das halbfertige Haus, so wie es jetzt da liegt, verkauft. Sie wird sicher einen Verlust haben, aber das Geld könnte reichen, um sich in ein Altersheim einzukaufen.
Dann habe ich mir gedacht, wenn ich 10 Jahre dort wohne, hat es sich rentiert. Wenn ich 10 gute Jahre in dem Haus habe, kann man sagen, okay, sie hat das gehabt, was sie sich gewünscht hat. Ja.
Das ist mehr als das Doppelte.
Ja, eben. Ja. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hinaufkomme, habe ich das Gefühl, ich komme nach Haus. Also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so ein starkes Heimatgefühl dort.
Würden Sie manchmal gern die Zeit zurückdrehen?
Nein. Überhaupt nicht. Also nicht, weil es da nicht auch wunderschön teilweise war, aber stimmt einfach nicht.
Seit ein paar Jahren beschäftigt sich Ilse Helbig im Schreiben nicht mehr nur mit der Vergangenheit. Jetzt mit 91 will sie ihre Gegenwart verstehen. Das Grenzland des Alters. Zeit, nach vorne zu schauen und Bilanz zu ziehen.
Vor der Abfahrt vom Franz-Josefs-Bahnhof noch kurz gegenüber im Liechtenstein-Park. Die alten Bäume noch kahl, sie geben Raum zum Atmen und füllen ihn. Im neuen Gras die ersten Primeln. Leben, solange der Atem geschenkt ist. Ich werde weiterschreiben.
Vor 2 Jahren hätte ich eine sehr zweifelnde Antwort gegeben, gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe einige Glücksmomente gehabt, einige gute Zeiten, aber im Ganzen nein. Ja? Also nicht zufrieden oder nichts geworden, so würde man auf Wienerisch sagen, nichts draus geworden. Heute sage ich, ein im Ganzen sehr geglücktes Leben. Wobei es nicht meine Leistung war, weil mein Leben hat, glaube ich, im Alter eine für mich sehr unvorhergesehene Wende genommen, die ich gar nicht so beschreiben kann. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen, wo ich hingehöre. Ich kann mit den nicht lösbaren Fragen, die für mich zum Leben gehören. Man weiß einfach nicht, was man in diesem unendlichen Kosmos da tut. Ja? Aber ich habe das Gefühl, dass ich zu Hause bin. Also hier. Ja? Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwo heruntergefallen bin und als Findling auf der schwarzen Erde irgendwo sitze. Also ich habe das Gefühl, dass es richtig ist.
Schreiben, um das eigene Leben zu verstehen. Ein Spaziergang mit Ilse Helbig. Feature von Sarah Herwig. Realisation Lukas Fretz. Redaktion Bernhard Senn. Eine Produktion von Radio SRF 2 Kultur 2014.
Ilse Helbigs Autobiografie übrigens, Schwalbenschrift, ist im Libelle Verlag erschienen. Ihre anderen Bücher sind alle beim Literaturverlag Droschel verlegt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.